Hallo, herzlich willkommen zu Quality Talk, dem Podcast von Quality Engineering, dem Fachmagazin für Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik. Mein Name ist Sabine Koll.
Und mein Name ist Markus Strelitz. Wir gehören zum Redaktionsteam von Quality Engineering und gemeinsam sprechen wir in diesem Podcast mit Experten über die vielfältigen Themen, welche die Mitarbeitenden in den Qualitätsabteilungen der Unternehmen zurzeit umtreiben.
Ja, wir haben in dieser Folge Christian Klostermann zu Gast. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Messtechnikdienstleisters Klostermann mit Sitz in Remscheid. Und für mich gehört er einfach zu den Menschen in der Branche, die auch in schlechten Zeiten positiv gestimmt sind und einfach Gas geben. Remscheid scheint ja auch für ein gutes Pflaster für die Messtechnik zu sein, denn Wilhelm Konrad Röntgen wurde dort auch geboren. Doch nicht nur das hat uns Christian Klostermann im Podcast verraten. Wir diskutieren vielmehr mit ihm über Automatisierung und Digitalisierung in der Messtechnik. Aber vorher wollten wir von ihm noch wissen, was macht eigentlich ein Messtechnikunternehmen genau und wie hat sich das Geschäft in den vergangenen Jahren gewandelt? Fand ich sehr spannend. Und du, Markus?
Ja, also ich fand besonders spannend, dass also er hat ja eben über Digitalisierung und Automatisierung gesprochen und auch wie das bei den Anwendern aussieht, wie weit da die Ansätze vorangeschritten sind und unter anderem über den Closed Loop gesprochen, der ja so immer so das Ziel der Messtechnik ist und hat aber interessanterweise gesagt, dass es da zwar schon einzelne Projekte gibt, aber da noch viel Luft nach oben ist. Und des Weiteren hat er dann auch darüber gesprochen, dass es, um die Automatisierung auch nochmal einfacher zu machen und voranzubringen, es auch schon vielversprechende Ansätze in Sachen KI gibt. Also da wird sicherlich noch einiges zu erwarten sein. War auch sehr spannend, was er da gesagt hat. Ja, aber hören wir doch einfach mal rein in das Gespräch.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo Herr Klostermann, herzlich willkommen zum Podcast von Quality Engineering.
Hallo Frau Koll und hallo Herr Strelitz.
Hallo.
Herr Klostermann, wir wollen heute über Digitalisierung und Automatisierung in der Messtechnik sprechen. Aber bevor wir da konkret auf das Ergebnis kommen, hätte ich mal ganz gerne gewusst, was macht eigentlich so ein Messtechnikdienstleister so tagtäglich? Also ich stelle mir das so mal vor, Sie vermessen Teile im Auftrag von Kunden. Jetzt weiß ich bei Ihnen konkret, Sie verkaufen außerdem Messtechnik. Was machen Sie noch und wie hat sich das Geschäft in den letzten Jahren verändert?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Aus meiner Sicht würde ich sagen, es hat sich schon einiges vertan in den letzten 3-4 Jahren. Die Hauptkernaussage heißt, das Geschäft ist komplexer, anspruchsvoller und vor allem auch schneller geworden. Die Entwicklungszeiten haben sich in vielen Branchen enorm verkürzt. Die sogenannte Time to Market wird immer bedeutender. Als Beispiel aus der Automobilindustrie, wenn wir über Entwicklungsprojekte sprechen, die vorher in den Zyklen von vielen, vielen Monaten waren, reden wir heute davon, dass es runtergebohrt wird auf die gleiche Anzahl in Wochen. Die Kunden verlangen kürzere Reaktionszeiten von einem Messtechnikanbieter, um ein Produkt schneller sozusagen auf den Markt zu bekommen. Zudem fragen unsere Kunden auch immer häufiger komplette Prozesse bei uns an, als nur Bauteile von uns messen zu lassen. Das fängt ganz früh an bei der Interpretation und Hilfestellung von normgerechten Zeichnungen. Da hat sich in den letzten Jahren ja auch unheimlich viel getan im Bereich der Formulartolerierung und geht über die Erstellung von Messpunktekonzepten und Vorrichtungssystemen bis halt hin zur Messprogrammerstellung.
Heißt das bei den Kunden, dass das Know-how immer weniger vorhanden ist, wenn sie solche Projekte mit aufsetzen? Weil das sind ja im Prinzip Aufgaben, die früher die internen Messtechniker gemacht haben, oder?
Tatsächlich. Wir reden auf der einen Seite darüber, also ich würde nicht sagen, dass das Know-how bei den Kunden verloren geht. Um Gottes Willen, das wäre auch fatal für unsere Kunden, wenngleich ich mich als Dienstleister darüber freue, wenn wir diese Lücke auffüllen können. Ich sage aber, wir sind nicht zum Ärgern da, sondern wir sind zum Helfen da. Wenn wir uns das Thema Fachkräftemangel anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass bei manchen Unternehmen auch Wissen verloren geht, was dann nicht so schnell mehr aufgefangen werden kann. Und an dieser Stelle reichen wir die Hand und sind Sparringspartner und können dann entweder temporär oder vielleicht für eine mittellange Zeit versuchen, dieses Wissen bei unseren Kunden dann zu kompensieren. Ich sage flapsig immer, wir können nicht drehen und wir können nicht fräsen und wir können keinen Kunststoffspritzguss machen, aber messen können wir ganz gut und da reichen wir unseren Kunden die Hand und unterstützen sie dann dabei.
Ist denn der Bedarf bei den Kunden jetzt durch den Fachkräftemangel dann größer geworden? Also hat das was verändert?
Ich denke schon. Also wir erkennen in der Lohnmesstechnik hier doch einen steigenden Bedarf, trotz der, ich sag mal, üblen Aussichten der letzten Monate. Und selbst wenn man ins Fernrohr schaut, sieht es ja bei einigen Branchen tatsächlich ein bisschen trüb aus. Aber ich kann schon erkennen, dass durch komplexer werdende Messanforderungen und kürzer werdende Zeit, das sind eigentlich zwei Sachen, die sich nicht mögen, dass da der Anspruch steigt, dass ein Kunde hochwertige messtechnische Beratung braucht. Und ich rede hier als Unternehmer ganz oft erstmal von Beratung und nicht von Dienstleistung, sondern wir fangen wirklich mittlerweile sehr, sehr früh bei unseren Schlüsselkunden an, indem wir früh anfangen, Support zu bieten, ehe es dann irgendwann vielleicht die ersten Zeichnungen gibt und dann die ersten Bauteile und dann entweder eine Lohnmesstechnik erfolgt oder sich im besten Fall daraus ein ja, Projekt für eine neue Messmaschine daraus entsteht.
Das heißt, haben sich bei Ihnen auch die Schwerpunkte verschoben in den letzten Jahren? Brauchen Sie vielleicht mehr Leute, die sich im Bereich Konstruktion auch mit auskennen? Oder ist der Anteil vielleicht an verkauften Messgeräten dadurch auch weniger geworden, weil einfach das Beratungsgeschäft zugenommen hat?
Insgesamt konnten wir uns tatsächlich in den letzten ja, 3, 4 Jahren maschinell und personell ganz gut erweitern. Durch verschiedene Umstände, nennen wir sie entweder Zufall oder Glück oder den richtigen Riecher, haben wir uns strategisch kurz vor der Corona-Pandemie von der Automobilindustrie um neue Branchen bemüht. Gott sei Dank waren da ganz viele bei, die in der Corona-Zeit die besten Jahre der Unternehmensgeschichte hatten. Also die Haushaltsgeräteindustrie, die Lichtschalter, die Schloss- und Beschlagindustrie, die Fensterbauer und vor allem auch die Medizintechnik haben Messtechnik und messtechnische Dienstleistungen in einem sehr, sehr hohen Maße nachgefragt. Und da konnten wir oftmals helfen und uns mit doch einigen Messmaschinen und vielen Lohnmesstechnik-Dienstleistungsprojekten erfolgreich platzieren.
Gibt es eigentlich bestimmte Messaufgaben, Prozesse, die sich besser eignen, um quasi ausgelagert zu werden und andere nicht? Gibt es da Grenzen, Einschränkungen oder kann man das grundsätzlich jeden Messprozess irgendwie an den Dienstleister auslagern?
Also tendenziell kann man eigentlich jeden Messprozess an den Dienstleister auslagern. Wenn wir jetzt über ein Bauteilspektrum mal sprechen, der Messmaschine ist ja egal, ob ich da eine Zahnbürste drauf habe oder eine Turbinenschaufel. Einen komplexen Elektroantrieb oder ein Kunststoffteil aus dem Haushaltsgerätebereich. Es ist vielmehr wichtig heutzutage, und da gehe ich nochmal auf das Thema Geschwindigkeit an, eine saubere Absprache zu treffen, was der Kunde exakt möchte. Das heißt, am Anfang eines jeden Projektes hören wir mit sehr, sehr spitzen Ohr zu und stellen viele Fragen, um diese sogenannten Pain Points oder Schmerzpunkte des Kunden genau aufnehmen zu können. Und wenn wir dann die Grundlage einer technischen Zeichnung nehmen, die ja eigentlich eindeutig sein sollte, stellen wir in der Praxis sehr, sehr häufig fest, dass dem eben leider nicht so ist. In vielen technischen Zeichnungen sind Punkte drin, die eben nicht eindeutig beschrieben sind. Und genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen, sodass wir dann letztendlich auch das Richtige tun, in Klammern, was der Kunde auch haben möchte. Das bedeutet, eine Zeichnung muss so eindeutig sein, dass wir hinsichtlich der Ausrichtung und des Aufspannkonzeptes und der Messpunkte genau wissen, was zu tun ist. In Klammern, die Zeichnung muss genau beschreiben, was zu tun ist. Und wenn das geregelt ist, dann muss es so sein, dass ein Kunde, egal mit welchem Hersteller er arbeitet und egal auf welcher Lokalität des Planeten wir das tun, dass tendenziell das Gleiche rauskommen muss. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der besprochen werden muss. Und wie gesagt, das ist eigentlich teileunabhängig, sondern das ist für den Prozess wichtig, dass man das bespricht.
Sie sagten vorhin, es gibt ein paar Branchen, da läuft es im Moment nicht so gut. Die Automobilbranche haben Sie genannt, von denen haben Sie sich in den letzten Jahren etwas lösen können. Ansonsten, was Sie so mitbekommen am Markt, ist es Geschäft für Messdienstleister noch ein erträgliches oder hat sich das hier in den letzten Jahren auch, ist da so eine Marktbereinigung gegeben?
Also gerade in diesem Jahr hat sich ja viel auf dem Markt der großen und Premium-Messdienstleister tatsächlich getan. Ich sehe das eigentlich mit einem weinenden Auge, weil die zum Teil Geschäftsleitung von den großen Unternehmen, denen es da nicht so gut, die ich auch persönlich kenne. Und Lohnmesstechnik ist ein relativ regionales Geschäft. Wir sind uns da nicht in die Quere gekommen. Und natürlich sehe ich das ein bisschen Sorge, wenn es da dem einen oder anderen nicht mehr so richtig gut geht. Ich kann bei uns ganz vorsichtig und vielleicht auch bescheiden sagen, dass es bei uns nach wie vor noch ganz okay ist. Wir haben eine Größe erreicht, die auf der einen Seite uns ermöglicht, auch mal ein paar hundert Stunden abzuleisten. Dafür sind wir mittlerweile von den Maschinen und von der Manpower gut aufgestellt. Auf der anderen Seite sind wir noch klein genug, dass wir nicht 27 Führungsebenen haben, sondern ich habe hier den Luxus, mit einer guten Truppe von wirklich fröhlichen Menschen und guten Messtechnikern und administrativen Leuten drumherum, schnell wie ein Sportboot zu sein und so unseren Kunden vernünftig auch helfen zu können. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was heute so ein bisschen abhanden gekommen ist. Auf der einen Seite gibt es viele, die mit ein oder zwei Messmaschinen auch Dienstleistungen anbieten. Die sind halt nicht gut geeignet für die Jobs, wo es um Hunderte von Stunden geht. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch sehr, sehr große Messdienstleister, die mittlerweile aber nicht mehr so flexibel sind wie wir, wenn wir sagen, na gut, wenn Sie jetzt was haben, dann müssen wir halt übermorgen anfangen. Auch wenn uns das planungstechnisch ein bisschen vor Schwierigkeiten stellt, weil die Auslastung ist nach wie vor noch ganz gut. Aber ich kann nicht sagen, dass der Markt der Messdienstleistung rückläufig ist. Also zumindest sehe ich das bei uns nicht. Gott sei Dank.
Was mich nochmal interessieren würde, ist, wir versuchen ja in diesem Podcast auch immer so ein bisschen unseren Gesprächspartner, wie soll ich sagen, auch zu zeigen oder darzustellen. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Thema Messdienstleistung gekommen?
Also wenn es jetzt den Zuschauern nicht, ich schmunze gerade ein bisschen, wenn es den Zuschauern nicht langweilt oder so, ich will jetzt nicht anfangen, wie es vor 30 Jahren mal war, aber tatsächlich war das der Beginn der Messdienstleistung. Als mein Vater damals erste Kontakte zu Werner Wenzel hatte, dem Gründer und damaligen Chef der Wenzel Präzision oder heutigen Wenzel Group, ging es darum, dass wir nach einer Kennenlernphase, vielleicht von einem oder anderthalb Jahren, wo er uns freundlicherweise kostenlos eine Messmaschine hingestellt hat, gesagt, irgendwann, ihr müsst dafür auch was bezahlen. Und jetzt war die Anzahl der Neumaschinenprojekte aber gar nicht so groß, dass wir sagen konnten, wunderbar, wir können uns einen Vorführer leisten, der jetzt jede Woche eine Messmaschinenvorführung gemacht hat. Also mussten wir gucken, dass das Ding irgendwo Geld erwirtschaftet. Und da liegt so ein ganz kleines bisschen tatsächlich die Wiege der Lohnmesstechnik bei uns drin, dass wir aus der Not gesagt haben, gut, wir müssen schauen, dass das Messmaschinchen sich bewegt und Geld verdient. Und so haben wir dem Vorführer, der vielleicht damals einmal im Monat oder anderthalb Mal im Monat eine Vorführung gemacht hat, den Rest der Tage müssen wir gucken, dass wir dann die Messmaschine laufen lassen und Bauteile gegen Lohn oder gegen ein Entgelt vermessen. Und das war so ein bisschen die Wiege der Lohnmesstechnik aus der Historie raus. Ein bisschen vorgespult. In der Mitte der Zeit, so vor ungefähr 20 Jahren, hatten wir doch viele Kunden im Bereich der Lohnmesstechnik, die gesagt haben, es lohnt sich nicht, eine eigene Messmaschine zu kaufen, wenn wir die zwei, drei, vier Mal in der Woche nur benutzen. Und da sind wir so als verlängerte Werkbank gestartet. Und wenn ich dann noch weiter vorspule, so in die letzten vielleicht 5 Jahre bis zum aktuellen Zeitpunkt, ist es so, dass viele unserer Kunden sehr wohl eigene Messmaschinen haben. Dann aber in den Ramp-up-Phasen ja, kurzfristigen Support brauchen, den die zum Teil mit den eigenen Leuten nicht mehr schaffen können. Oder die eigenen Leute sind dafür da, das Tagesgeschäft zu bewältigen und wir machen dann die Requalifizierungsmessung, die Fleißarbeit oder wir machen die Erstbemusterung für neue fallende Teile. Also so ist die Lohnmesstechnik in den fast 3,5 Dekaden, solange wir es treiben, zu beschreiben.
Ist es auch ein Schlüssel bei Ihnen, dass Sie diesen Dreh hinbekommen haben von der verlängerten Werkbank hin zu Dienstleistung, Beratung, Services?
Ganz, ganz gewiss. Ich muss immer sagen, wenn ich mit einem Kunden spreche, der sagt, oder der, ich muss neu anfangen, wenn ich mit einem Kunden spreche, der viel Lohnmesstechnik bei uns gemacht hat und dann gesagt, Mensch, jetzt haben wir so viel gemacht, wir brauchen eine eigene Messmaschine, dann weint das Herz des Dienstleisters, weil der Kunde mit einer eigenen Messmaschine natürlich das dann selber im Hause ableistet. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir eine Messmaschine platziert haben, meistens sogar mehrere bei einem großen Kunden, der dann sagt, wir haben kurzfristigen Bedarf, zum Beispiel 4 Wochen eine neue Bemusterungsserie oder wir müssen mal eine MSA-Analyse fahren, um den einen oder anderen Prozess ein bisschen fein zu schleifen, dann ruft er uns an und sagt, ihr habt uns damals ganz gut geholfen mit der Messmaschine, ihr verwendet die gleiche Software, dann helft uns doch gerade mal bitte eben jetzt hier diese, weiß ich nicht, 400 oder 500 Teile zu bemustern. So, und dann helfen wir da auch gerne bei. Das heißt, die beiden Abteilungen oder die beiden Herzen, die schlagen ja in einer Brust, wie man das immer so schön sagt. Und von daher ergänzen sich beide Geschichten. Der Neumaschinenvertrieb mit der messtechnischen Dienstleistung arbeiten da eigentlich ja schön Hand in Hand oder verzahnt, wenn wir es technisch sagen wollen.
Ist denn die, also man spricht ja jetzt auch immer so in den letzten Jahren immer von einer stärkeren Flexibilisierung oder Individualisierung auch in der Produktion. Ist das was eigentlich, was dann vielleicht so eine Messdienstleistung in die Hände spielt, weil dann Unternehmen vielleicht, wenn sie solche Dinge auslagern, auch flexibler sind?
Ganz gewiss. Also wir haben zwei Enden, an denen wir angreifen oder an denen wir mithelfen können. Das eine ist halt der Bereich der höheren Volumina. Wenn also kurzfristig irgendwelche Spitzen anfallen beim Kunden, dann können wir das tun. Und auf der anderen Seite, dass wir zum Beispiel auch mit Komplementärtechnologien ins Feld ziehen, wo Kunden noch keine eigenen Geräte haben. Wenn ich an das Thema optisches Digitalisieren oder insbesondere die Computertomographie denke. CT-Systeme ist eine wahnsinnig spannende Technologie. Ich sage mal freundlich, ich mache das seit fast 18 Jahren. Wilhelm Conrad Röntgen ist ja mein Nachbar, ist also Geburtskind von Remscheid-Lennep. Und so habe ich so ein bisschen
Aber
die
der ist dann
Röntgentechnik.
ausgezogen, oder?
Der ist dann ausgezogen, genau, entdeckt dann in Süddeutschland und verstorben, glaube ich, dann in Gießen. Aber ich sage mal, es zählt, wo er geboren worden ist. Also Remscheid ist Röntgenstadt und nicht, wo er zu Grabe getragen worden ist. So, das heißt, hier zurück aufs Thema. Wir helfen dann Kunden auch dabei mit zum Teil Hochpreistechnologien wie einem Computertomographen, dass wir dann solche Messdienstleistungen auch über CT oder Streifenprojektion abdecken, die noch nicht bei den Kunden selber vorhanden sind.
Jetzt wollen wir ja auch über das Thema Digitalisierung und Automatisierung in der Messtechnik sprechen. Inwieweit spielen diese beiden Themen bei Ihnen jetzt, bei dem, was Sie machen, eine Rolle?
Digitalisierung und Automatisierung finden recht unterschiedliche Anwendungen bei unseren Kunden. Während auf der einen Seite im Bereich der Fertigung das Thema Automatisierung immer weiter verbreitet ist, um Prozesse zu vereinfachen oder zu beschleunigen oder auch mannlos zu machen, ist dies im Messraum in dieser Intensität noch nicht angekommen bei vielen unserer Kunden. Wenn die Produktqualität doch immer weiter steigt oder höhere Anforderungen an die Produktqualität kommen, muss oft mehr und auch umfangreicher gemessen werden. Und am fortschrittlichsten sind hier tatsächlich unsere Kunden aus der Medizintechnik. Hier gibt es eine ganze Menge an Beispielen an Automatisierung, die wir entweder jetzt oder später mal besprechen könnten.
Ja, sagen Sie ruhig mal, fangen wir damit mal ruhig an mit der Medizintechnik. Welche Beispiele können wir da ins Feld führen?
Automatisierung fängt ja eigentlich schon damit an, indem man nicht nur ein Teil misst, sondern zwei. Wir legen zwei Bauteile drauf, sagen der Messmaschine einen bestimmten Offset, drücken aufs Knöpfchen und die Maschine misst automatisiert dann zwei Bauteile hintereinander. Es gibt bestimmte Anlagenhersteller, die von automatisierten Messzellen sprechen und meinen, das wäre ein Novum. Also ich sage mal eine taktile Messmaschine, egal von welchem jetzt Hersteller, aber ich rede gerne von Wenzel oder von OGP, gibt es seit 35 Jahren, dass wir ein Messprogramm erstellen und ein Sensor fährt automatisiert am Bauteil vorbei. Wenn wir dann ein Stückchen weitergehen, reden wir über intelligente Messpaletten, wo beispielsweise ein QR-Code der Maschine mitteilt, welche Bauteile dort vorliegen. Die Messmaschine fährt hin, entweder mit dem Kamerasystem und liest den oder sieht den QR-Code und interpretiert ihn, oder bei einer taktilen Messmaschine, wo wir mit einer Zusatzkamera über einen QR-Code drüberfahren und sagen dann, liebe Messmaschine, das ist das Bauteil 4711. Ein bisschen komplexer wird es dann mit sogenannten Feeder-Systemen, wo verschiedene Bauteile auf verschiedenen Messpaletten der Messmaschine vollautomatisiert zugeführt werden. Sprich, der Werker hat einen Sack voll Bauteilen, positioniert die genau auf einer Messpalette, schiebt diese Messpalette in ein sogenanntes Feeder-System rein. Das sieht aus wie ein großer Kühlschrank, wo ein Wagen reinkommt mit 5, 6, 7 Messpaletten. Und die werden dann in der Stapelverarbeitung der Messmaschine zugeführt. Die vermisst automatisiert und schreibt Ergebnisse dann in eine Datenbank. Es gibt Pick and Place oder Robotersysteme, die Bauteile auf eine Messmaschine bringen und diese dann nach einem Messergebnis zum Beispiel in Gut- oder Schlechtteile sortieren. Und im High-End-Bereich, wo verschiedene Bauteile in einem einzigen Datensatz CT gescannt, also tomografiert werden, wo es dann intelligente Software gibt, die aus der gesamten Punktewolke das einzelne Bauteil extrahiert, ausrichtet, regelgeometrische Merkmale misst und dann auch noch einen CAD-Vergleich durchführt. Und das können wir im High-End-Bereich sogar FDA-validiert machen, also mit einer komplett geschlossenen und manipulationssicheren Softwarekette. Und hier haben wir Softwarelösungen, die wirklich Weltklasse sind. Beispielsweise hier ich weiß nicht, darf man Werbung im Podcast machen? Bis jetzt sind wir herstellerunabhängig.
Wichtig.
Okay,
Ganz
dann lassen wir es
wichtig.
raus. Also die Leute finden uns, dann wir haben Weltklasse Software, die solche Geschichten von einem unserer Hersteller schon seit 15 Jahren macht.
Aber habe ich das richtig verstanden, dass Sie meinten, wenn je höher die Ansprüche an die Produktqualität sind, desto eher gibt es dann auch die Notwendigkeit zur Automatisierung? War das so gemeint?
Na, nicht, nee, nicht zwingend. Nicht
Okay.
zwingend. Also insgesamt steigt die Produktqualität und
Ja.
insgesamt muss mehr gemessen werden. Und das eine ist
Okay.
halt dann, wenn es bei Serienteilen darum geht, also hohe Stückzahlen und wenig Varianz, dann macht das Thema Automatisierung Sinn, weil Automatisierung ist auch immer teuer und nicht ganz trivial. Viele stellen sich immer darunter vor, ja, dann kauft man Roboter und dann macht er alles. Aber das muss ja alles irgendwo auch ineinander verzahnt sein. Und wie gesagt, die Automatisierung erfordert oder ist immer dann sinnvoll, wenn Sie hohe Stückzahlen und wenig Varianz haben. Dann macht Automatisierung am meisten Sinn, aus meiner Sicht.
Wird automatisiert, weil man auch nicht unbedingt will, dass da immer jemand an der Messmaschine dran steht und Teile runternimmt, wieder neu drauflegt? Oder hat das in der
Absolut.
Medizintechnik auch den Hintergrund, ja, dass einfach keine Fehler passieren?
Eigentlich beides oder sogar alles drei. Also das eine ist sogenannte Closed-Loop-Systeme, wo der Werker am liebsten keinerlei, ich sag mal, Varianz mehr reinbringen soll, sondern dass eine Maschine eindeutig ein Bauteil feststellt, das manipulationssicher misst, das Messergebnis auch wieder manipulationssicher in der Datenbank abspeichert, sodass wir eine Rückverfolgbarkeit haben, den sogenannten Audit Trail, wenn wir bei der FDA-Geschichte bleiben. Also, dass wir genau sehen können, wer hat zu welchen Zeit, mit welchem Messgerät, in welchem Temperatur, Feuchtigkeits-, Vibrationsstatus, in welchem Kalibrierstatus ein Bauteil halt gemessen und das halt rückverfolgbar über ja zum Teil 10 Jahre oder länger. Das ist das eine. Das andere ist so, dass der Messtechniker an sich ja ein hochpreisiger Mitarbeiter ist und eigentlich dann wertvoll eingesetzt werden kann, wenn ein neues Messprogramm geschrieben werden muss, wenn er sich Gedanken machen muss über Aufspannung und Ausrichtung und dann aber, ich sage ganz flapsig, zu teuer ist, um da zu sitzen und zu gucken, wie die Messmaschine einen Pieps macht. Und darum geht es dann, dass wir dann das automatisiert machen lassen, zum Beispiel in einer mannlosen Schicht, dass wir am Ende eines Arbeitstages eine Messmaschine oder ein Palettensystem mit Bauteilen bestücken, diese auf die Messmaschine bringen und die Messmaschine dann mit entsprechender Sensorik einfach in Fleißarbeit die Arbeit x-mal wiederholt und da muss ja kein Mensch mehr bei sein.
Gibt es denn diesen Closed Loop schon? Also man hört das natürlich und es ist auch immer so das Ziel, glaube ich. Ist sowas schon in der Realität?
Wir haben schon solche Systeme auch seit einigen Jahren verkauft mit einem echten Closed Loop, also wo eine Messmaschine eine Kompensationsdatei zum Beispiel an eine Erodiermaschine oder an eine Fräsmaschine liefert. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass die Projekte noch an weniger als zwei Händen abzuzählen sind, die richtig gut und voll integriert laufen. Das ist noch an den Kinderschuhen darf man nicht sagen. Es gibt Lösungen dazu, nur nochmal. Alle diese Geschichten erfordern einen sehr hohen finanziellen Aufwand, einen hohen Planungsaufwand. Es ist nicht so, dass man sagt, wir geben jetzt 50 oder 100.000 Euro mehr aus und damit sind alle Probleme gelöst, sondern es steckt eine ganze Menge Knopfhoff drin, verschiedene Technologien miteinander zu verzahnen, dass dann wirklich alles auf Knopfdruck funktioniert.
Ja, weil es halt eben auch keine Standards sind. Ja, also jedes Unternehmen arbeitet wieder anders, legt auf andere Sachen Wert. Ja.
Genau, es gibt ja OPCUA und MQTT und das sind ja auch alles Schlagworte, die es auch schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich gibt und man versucht auf Standards zu gehen, aber in der Praxis heraus und ich hoffe, es soll ja ein Podcast aus dem Leben sein und nicht aus Verkäufersicht, der sagt, natürlich geht das alles, aber aus der Praxis raus sage ich, es gibt den einen oder anderen Pferdefuß, den man halt beachten muss, aber natürlich gibt es auch Lösungen, die wunderbar schon funktionieren.
Aber sind es dann, wenn die Herausforderungen, wenn man über Herausforderungen spricht, dass man, dass zum Beispiel Standards, dass alles sehr individuell ist, Standards fehlen?
Definitiv, definitiv, ja.
Jetzt hatten wir ja über die Automatisierung gesprochen, Digitalisierung. Wie sieht's denn wie sieht's denn damit aus?
Sie meinen, was steht so eher im
Oder
Fokus, also Digitalisierung oder Automatisierung?
nee, sagen wir es mal so, inwieweit ist denn eine Digitalisierung tatsächlich auch schon angekommen in der Messtechnik oder umgesetzt? Also ist das was, ich meine, man redet ja jetzt auch schon seit vielen Jahren über Industrie 4.0 etc. So. Das ist aber natürlich dann auch immer ja von den Anbietern gerne gewollt. Mich würde interessieren, wie Sie das aus Ihrer Sicht sehen, inwieweit denn so eine Digitalisierung tatsächlich auch dann gerade auch in Bezug auf die Messtechnik auch wirklich schon auf so einer breiten Basis angekommen ist und umgesetzt ist. Also kann man da wirklich von einer digitalisierten Messtechnik in irgendeiner Form sprechen?
Also ich denke schon, auch da schmunzle ich ein bisschen, das Thema Digitalisierung ist ja schon fast ein alter Hut. Also die ersten Messmaschinen haben wir vor 20 Jahren digitalisiert und zum Teil auch automatisiert oder vielleicht vor 15 Jahren. Digitalisierung der Messtechnik heißt ja zum Beispiel auch, dass wir einen Messwert, den wir irgendwo ablesen, sei es auf dem Nonius von einem Messschieber oder auf dem Bildschirm von einer Messmaschine, nicht mehr händisch in irgendein Protokoll übertragen, sondern dass das dann über zertifizierte Schnittstellen in CRQ-Systeme beispielsweise reingeht. Das geht ja schon im Standard seit Jahrzehnten, würde ich mal frech sagen. Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen so ein Begriff, der, Entschuldigung, wenn ich das manchmal sage, mir so ein bisschen zum Hals raushängt, so ähnlich wie Industrie 4.0 oder KI. Jeder nimmt das in den Mund und die allermeisten wissen gar nicht, was es bedeutet. Also auch das Thema KI, diese sogenannten Large Language Modelle, die gibt es ja schon auch seit 15 oder 20 Jahren. Nur weil es jetzt Softwareanbieter gibt, die Schnittstellen einem sehr, sehr breiten Publikum zugänglich machen, kommt es ja eigentlich erst in den Bewusstsein der breiten Masse. Aber vieles davon ist ja nichts Neues, ehrlich gesagt.
Ja, hat es denn jetzt trotzdem schon ich meine, es mag nichts Neues sein, aber hat es denn schon, also nutzen die Unternehmen denn schon digitale Lösungen wirklich so, wie es dann in dem Idealbild, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht wieder Industrie 4.0 sagen, aber bei einem Smart Manufacturing, nehmen wir mal so ein Synonym, wie es denn da aussieht, oder ist da noch ein Bedarf oder ist da noch Luft nach oben, sagen wir es mal so.
Also wenn ich da einmal noch reingrätschen darf, ich bin immer wieder erstaunt, muss ich sagen. Wir sind nun in der Branche und gefühlt habe ich immer gedacht, naja, also die allermeisten Unternehmen haben ein CRQ-System oder haben halt ihre Qualitätsdaten vielleicht in einem ERP-System oder sonstiges. Stelle aber dann immer wieder fest, die haben das auch noch nicht und die haben das noch nicht. Ich bin da manchmal ganz erstaunt. Ja, ist das die Wahrnehmung einfach oder bin ich da immer nur auf Ausnahmen gestoßen?
Also ich sage mal, zur Rettung der deutschen Industrie glaube ich, dass wir schon in den allermeisten Unternehmen, die wir kennen, schreibt kaum einer nochmal ein Messergebnis von Hand ab und trägt es in eine Excel-Tabelle ein. Das habe ich zwar auch schon mal gesehen, aber dann rollen wir manchmal den Augen und sagen, Mensch, eine zertifizierte CUDA-Schnittstelle, um da mal den Markennamen mal zu benennen, ich glaube, das ist wie USB, die kostet irgendwo, je nach Hersteller, zwischen 1.500 und 2.500 €. Und damit sollte eigentlich jede moderne Messsoftware in der Lage sein, Messdaten sauber zu exportieren. Ganz gewiss ist aber bei manchen Unternehmen auch noch ein Stückchen Luft nach oben. Das Problem ist hier, dass die Messtechnik ganz, ganz oft beim Investitionswillen nie an vorderster Front steht. Ich sage mal, wir verdienen damit seit 40 Jahren unser Geld, dass Messtechnik eigentlich nur Geld kostet und nichts bringt. Ich sage den Kunden immer, liebe Leute, ihr habt 20 Spritzgussmaschinen oder 15 Fräsmaschinen und eine oder zwei Messgeräte, wo ihr verlangt, dass diese Messgeräte alles das im Griff haben. Und wenn man das Beispiel so ein bisschen erklärt, dass Messtechnik nicht nur teuer ist, sondern tatsächlich auch was bringt, dann schaffen wir es damit doch ganz gut, unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen auch in den Messräumen dann bei den Unternehmen zu platzieren oder zu verkaufen.
Das heißt, dass die wertschöpfende Funktion von Messtechnik wird nicht so gesehen, oder wie?
Ja, das ist ja immer so die Standardaussage, dass die Qualitätssicherung eigentlich immer nur Geld kostet und nichts bringt, weil aus einer Messmaschine fallen ja keine Teile raus und die macht auch keine Späne, sondern ganz im Gegenteil, die sagt ja dann, an der Stelle müsst ihr nochmal nachjustieren und so weiter. Ich sage das aber wirklich mit einem flapsigen Hintergrund. Die Messtechnik wird immer bedeutender bei den Unternehmen. Wenn wir uns die Transformation von Metallteilen zu Kunststoffteilen mal anschauen, das Thema Leichtbau bei der Elektromobilität. Es geht ja darum, dass halt Fahrzeuge durch die Akkusysteme, die ja sehr, sehr einen hohen Anteil am Fahrzeuggewicht bei modernen Autos haben, dass dann halt an jeder anderen Stelle gespart werden muss. Wir erkennen Bauteile, die vorher aus Aluminium waren, die heute aus Kunststoffen gebaut werden. Und immer dann, wenn wir solche großen, ich sag mal, Technologiewechsel oder Materialwechsel haben, müssen ja die oder steigen die Anforderungen an ein Bauteil immens. Wandstärken werden dünner. Wir reden trotzdem von Crash Protection, also Unfallschutzsystemen, die ja immer sicherer werden müssen, obwohl die Ingenieure immer weniger Material zur Verfügung haben oder immer leichteres Material nehmen müssen. Und so steigen die Anforderungen an Messtechnik schon erheblich und das ist den Kunden auch bewusst und deshalb wird auch in diesen Bereich sukzessive weiter investiert.
Beim Closed Loop hätte ich ja doch dann, also so wie ich ihn verstehe, dann doch eigentlich tatsächlich wäre diese Funktion ja sehr offensichtlich, weil wenn ich dann sofort eine Zurückspülung, eine, das zurückspiele, das Ergebnis in die Werkzeugmaschine und die entsprechend korrigiert werden kann, dann
Korrekt.
spare ich ja Ausschuss ein. Also da hat es ja wirklich auch einen
Definitiv.
zählbaren Nutzen, ne?
Es ist ein absoluter Zeitfaktor. Man muss halt nur schauen, Closed Loop funktioniert ja auch nicht bei jedem System. Wenn wir uns jetzt vorstellen, eine einfache glatte Kunststoffplatte, die, ich sag mal, in einer Achse durchbogen ist, dann können wir das natürlich wunderbar kompensieren, indem wir sagen, gut, dann kompensieren wir den Fehler gespiegelt und dann ist die Platte nicht mehr nach unten gebogen, sondern dann ist sie am Ende des Tages halt gerade oder eben. Wenn Sie komplexe Spritzgusswerkzeuge haben mit verschiedenen Schiebersystemen und Kernen und so weiter und an der einen Stelle sagen, ich ändere das jetzt mal hier, dann kann das auch Einfluss auf was anderes haben, was man im Vorfeld überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Von daher kenne ich so Closed-Loop-Geschichten eher bei relativ einfachen Anwendungen. Die ganzen Fräser und Schleifer mögen mich jetzt nicht schlagen, bitte, aber ich würde sagen, das ist einfacher, bei einer Fräsmaschine eine Korrektur, zu machen, wenn der Radius zu groß ist, als bei einem komplexen, mehrnästrigen Kunststoffspritzgusswerkzeug.
Ich würde gerne noch mal auf das Thema Automatisierung zu sprechen kommen, weil Sie ja auch vorhin gesagt haben, ja, sagt man einfach, stellt man einen Roboter dahin und dann funktioniert das schon. Jetzt gibt es ja mittlerweile viele Anbieter von Low-Cost-Robotik-Systemen. Wenn Sie sicherlich auch schon mal einen Blick drauf geworfen haben, weiß nicht, ob Sie damit auch schon mal Projekte realisiert haben. Macht das die ganze Sache kostengünstiger? Senkt das die Hemmschwelle? Oder ist es eigentlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man von diesen Projekten in der Messtechnik redet?
Also erstmal ist es eine gute Sache, dass es viele Anbieter gibt, die auch im niedrigen Preisbereich Automatisierungslösungen anbieten in Form von Robotersystemen. Wir haben uns tatsächlich auch mal einen Low-Cost-Roboter aus Fernost zugelegt vor ungefähr 1,5 Jahren, um einfach das Thema Automatisierung mal kennenzulernen. Es gibt Schnittstellenboxen von unseren Messmaschinenlieferanten, die Eingangs- und Ausgangssignale haben, sodass die Messmaschine mit so einem Roboter kommunizieren kann. Und ich sage in Anführungsstrichen zum Spielen haben wir uns so einen Roboter auch mal gekauft, weil einfach die Hemmschwelle, wenn so ein Ding, ich sag mal, vielleicht 15.000 oder 20.000 Euro kostet, eine ganz andere ist, als wenn 60.000 oder 70.000 Euro kostet. Aber nur weil ein Robotersystem günstig ist, hat es ja noch nichts damit zu tun, dass es dann am Ende des Tages auch funktioniert. Und ich habe versucht, so eine Sache mal zu definieren. Das Problem ist die letzte Meile. Das ist das Thema. Was nützt eine schnelle Messmaschine und ein schneller Roboter, wenn er das Bauteil gegebenenfalls nicht greifen kann? Das ist ganz oft ein Thema, dass man sagt, nochmal, Automatisierung ist dann einfach zu rechnen, wenn wir hohe Stückzahlen und geringe Varianz haben. Dann können wir einen Roboter definieren mit einem Greifersystem. Das meine ich übrigens mit der letzten Meile. Also der Greifer, der vom Roboterarm gesteuert, das Bauteil greift und nimmt. Wir müssen an kratzsensitive Bauteile denken. Wir müssen gucken, gibt es überhaupt eine Stelle, wo der anfassen kann? Macht er dabei was kaputt? Verformt er das Bauteil gegebenenfalls? Das ist das ganz große Thema. Wie fasst ein Roboter das Bauteil an, damit es dann sicher auf die Messmaschine quasi draufkommt? Und das ist Thema, was ganz oft nicht bedacht wird. Es ist nicht damit getan, eine Messmaschine zu kaufen mit einem Automation Interface und einem Robotersystem, sondern wie werden die Bauteile gegebenenfalls von einem Menschen vor der Messmaschine auf dem Tray positioniert? Wie kann der Roboter das Ding greifen? Und dann ist es relativ einfach, dass man dem Roboter sagt, leg es jetzt bitte an die und die Koordinate, liebe Messmaschine, du misst, und sagst dem Roboter dann, das ist ein gutes oder ein schlechtes Teil. Also leg es zurück in die Palette oder schmeiß es in die Ausschusskiste. Das ist dann hinterher nicht mehr das Thema. Die letzte Meile zwischen Roboter und Bauteil ist das, was wir oft sehen, was oft nicht bedacht wird. Und da muss viel Knopfhoff reinfließen, damit das für eine Varianz auch funktioniert und eben nicht nur für ein einfaches zylindrisches oder quadratisches Bauteil.
Ja, spannend.
Das
Weil da wird sich wahrscheinlich in den letzten, nächsten Jahren auch noch wieder einiges tun, ja, aber ja.
Da kommt so ein bisschen das Thema KI schon rein, auch mit intelligenten Kamerasystemen und Software bei. Das hat jetzt überhaupt nichts mit uns zu tun, aber ich habe mir das mal auf Messen angeschaut. Auch das ist für viele, die Experten im Bereich sind, ein alter Hut, also sogenannte Bin-Picking. Wenn sie einen Container haben oder einen Behälter haben, wo halt Schüttgut drin ist, nehmen wir mal irgendwelche Metallteile, nicht besonders präzise, die liegen chaotisch drin. Da gibt es ja schon seit 10, vielleicht seit 15 Jahren Kamerasysteme, die dem Roboter sagen, du musst deinen Greifer so und so drehen, damit du halt chaotisches Schüttgut ausräumen kannst. Das ist, wie gesagt, ein alter Hut. Wenn wir heute über KI sprechen, dass Kamerasysteme mit intelligenten Algorithmen dem Roboter noch besser sagen, das teile ich tendenziell so, also kannst du es vielleicht an der einen Stelle so anfassen, drehst es einmal rum, dass du dann die echte Greifstelle bekommst. Dieses Machine Learning, das ist schon spannend und das habe ich so in der Art und Weise noch nie gesehen, dass der Roboter wirklich das Teil in der Kiste sich einmal zurechtlegt mit einem Vorgriff, damit das dann richtig direkt auf die Messmaschine oder auf ein Bearbeitungszentrum, war es in dem Fall, legen kann. Das habe ich noch vorher noch nicht gesehen und das finde ich spannend. Und da sind wir aus meiner Sicht gerade am Anfang. Da wird sich sicherlich noch viel tun.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, da haben wir doch schon ein super Schlusswort, was in die Zukunft weist, wo wir beim nächsten Mal dann vielleicht mal nochmal ansetzen können und einfach nochmal gucken, was hat sich da in der Zwischenzeit getan, ne?
Ja. Super gern.
Herr
Aber
Klostermann, vielen Dank.
ich danke
Ja.
Ihnen. Das war ein interessantes
Spannendes
Gespräch.
Gespräch.
Und noch viel Erfolg für die Zukunft weiterhin und viel Spaß dann auch mit der KI, wenn die dann vielleicht auch kommt und noch vieles einfacher macht.
Ich bin ganz gespannt, dass es eine interessante Zeit wird, die auf uns zukommt. Die ist herausfordernd, aber ich sag mal, wir sind gerüstet, wir sind da und wir freuen uns auf spannende Anfragen zu Mess- und Automatisierungsprojekten.
Wir sagen Danke.
Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann können Sie diesen auf allen Plattformen abonnieren, auf denen es Podcasts gibt. Oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
Wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Auch gerne an die E-Mail-Adresse der Redaktion qe.redaktion@konradin.de. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.